Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Einige von uns beschäftigen sich schon lange, also seit guten 10 Jahren, mit dem Thema der neuen Smartphones. Ich weiß nicht, ob du schon dabei warst, als das erste iPhone veröffentlicht wurde. Als das zweite iPhone rauskam, haben Leute vor Geschäften übernachtet. Und dann hat sich so eine Art selbstständige Bewegung entwickelt, und seit es YouTube so richtig gibt, gibt es auf YouTube immer, wenn ein neues Gerät auf den Markt kommt, und das iPhone 12 ist noch nicht lange auf dem Markt, das ist erst ein paar Wochen, gibt es immer Videos, und wir zeigen euch jetzt mal eins, das ist auf Englisch, das muss euch, wenn ihr da nichts versteht, macht euch keine Sorgen, schaut euch einfach die Bilder an und dann werde ich gleich deuten, was da passiert ist, und bedenkt bitte, dieses Video hatte vorgestern 11 Millionen Klicks und es ist nur ein paar Wochen alt. 11 Millionen Menschen haben das gesehen.
But we might as well get to that plastic peel. It's pretty simple. So iPhones will start shipping with. And we might as well get inside and see why it's smaller. Let's start with the iPhone 12 product red for this one. And it really is pretty striking visually just to see a box that's like half the volume it normally is because it's half the height. And as you get inside, you can see the phone is right on top, face down. The footprint is basically the whole box with a little bit of padding. So I imagine the Pro Max box will have to be a little bigger. But we might as well get to that plastic peel. It's pretty simple this time. And right away, that is the product red iPhone 12. Looking not actually that red, but I'll get into that in a second. But let's finish the unboxing. We do have the cable here, USB-C to Lightning. The only other stuff in the box is the paperwork, which is all in this little half-sized pamphlets, the product red sheet, the SIM card removal tool, and a single sticker.
Ich weiß ja nicht, Lars, also du bist bestimmt einer von diesen 11 Millionen, die sich sowas angucken.
Nein.
Das ist für mich, also wahrscheinlich für dich so spannend, nein, es ist für mich so spannend, wie für dich Fußball zu gucken, ist das. Ich würde mir das nie angucken. Was hat das mit der Predigt zu tun? Also was hat das mit dem Bibeltext zu tun? Warum zeigst du uns das?
Tatsächlich schaue ich mir sowas nicht an, aber es wurde mir irgendwann mal vorgeschlagen. Also YouTube hat verstanden, dass ich Apple-Produkte mag. Und dann wurde mir auch das vorgeschlagen und ich habe mal so rangeklickt und habe sofort wieder ausgemacht, weil ich gedacht habe, okay, das ist bescheuert. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, also ich verstehe schon den Moment, in dem man ein neues Telefon aus einer Verpackung holt. Und ich habe auch mal gehört, dass Apple sich besondere Gedanken darüber macht, über die Erfahrung, etwas Neues auszupacken. Diese Folie, die man abzieht, ist vollkommen sinnfrei. Die braucht kein Mensch. Also habt ihr vielleicht gesehen, der zieht da so eine Folie ab. Das ist nur die Benutzererfahrung. Also jemand, der das auspackt, soll das Gefühl haben, dass es jetzt ein neues, vollkommen unbenutztes Telefon ist. Und das stimmt ja auch. Und kaum hat man es mit dem Schlüssel in der Hosentasche gehabt, ist es zerkratzt so ein bisschen und dann ist es nicht mehr neu. Und dieses Gefühl von etwas komplett Neuem, also die fundamentale Erfahrung, etwas komplett Unbenutztes in seinem Besitz zu haben für einen ganz kurzen Augenblick, dann ist es nämlich nicht mehr unbenutzt, ist tatsächlich spannend. So spannend, dass ich gestern, glaube ich, im Radio gehört habe, dass ein Super Mario-Spiel gerade für einen Rekordpreis versteigert wurde. Ich spiele sowas nicht, ich habe es nie gespielt, keine Ahnung, aber es gibt so ein Computerspiel, das heißt Super Mario, handelt von einem kleinen Klempner und das wurde deshalb zu einem Rekordpreis verkauft, weil es original verpackt war. Unbenutzt. Das darf man nie auspacken, denn dann ist es nicht mehr original verpackt und unbenutzt. Und unser Text heute, und deswegen haben wir ja das Video gewählt mit den 11 Millionen Klicks beim Auspacken eines iPhones, unser Text heute handelt genau davon, von der nächsten Version, also das hier ist das iPhone 12, die nächste Version heißt wahrscheinlich 13, wir haben es zu tun mit dem Text, in dem die Schöpfung 2.0, die zweite Neuversion der Schöpfung, uns vorgestellt wird. Und das ist nicht zu überschätzen, nicht zu unterschätzen, denn niemand von uns, der heute lebt, hat die Erde in irgendeinem Zustand vorgefunden in seinem Leben, in dem man sagen konnte, sie war nicht schon übel missbraucht. Ich bin Jahrgang 67 geboren. Der Zweite Weltkrieg hatte noch ein hörbares Echo in meinem Jugendleben. Wir wissen, was so los war, also Tschernobyl. Ich weiß noch, dass wir das Haus nicht verlassen sollten, wir Kinder, nicht im Garten spielen. Wir haben also eine Idee davon, was die Schöpfung 1.0 bereits erlitten hat. Das ist, naja, ich muss euch die grauenvollen Geschichten nicht erzählen.
Okay, also das verstehe ich. Ja. Also ich sag's mal nochmal in meiner Welt, sowas wie, du gehst morgens raus und es hat geschneit. Und es ist neu. Und es ist für das Herz irgendwie was ganz Großartiges. Oder es ist ein wahnsinnig heißer Tag und am Ende des Tages kannst du ins Wasser springen und du fühlst dich wie neu, neu geboren irgendwie. Das ist großartig. Und gleichzeitig auch diese Sehnsucht danach, es könnte, also wenn ich mir es wünschen dürfte, würde ich es mir für alles wünschen, dass es das wieder neu gibt. So die Polarkappen, das ewige Eis oder Tierarten, die ausgestorben sind.
Strände ohne Plastik.
Genau. Oder Momente aus meiner Kindheit, wenn ich könnte, sie nochmal zu haben. Ich weiß nicht, wenn ich zum Arzt gehe, dann gibt es so einen Spruch, und der ist so wahr, ne? Sie sind ja auch nicht mehr 30, Herr Damerow. Und ich weiß genau, was er damit meint. Also das ist alles nicht mehr neu.
Mir sagt der Arzt immer, Sie sind noch wie 30, Herr Reimann.
Na, das ist doch wunderbar. Aber einerseits ist da die Ahnung von diesem Neuen und andererseits ist da auch diese Sehnsucht danach,
ja,
dass es wieder neu sein könnte. Und was würde ich dafür geben, wenn das so sein könnte?
Und da sagt unser Predigtext, der fängt an, also dieser Text aus Offenbarung 21, fängt an, indem er etwas zitiert aus dem ersten Buch Mose. Da heißt es ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das sind die ersten Worte der Bibel. Könnt ihr nachschauen. Und hier sagt Johannes in Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und er wird also in einer großartigen Vision, wird Johannes Zeuge einer neuen Schöpfung. Also es ist so wie so ein Blick durch ein Schlüsselloch auf so ein Video, auf den Augenblick, in dem ausgepackt wird, Stück für Stück ausgepackt wird, und wir werden gleich die verschiedenen Dimensionen einmal so im Schnelldurchlauf in Zeitraffer sehen, da wird vor seinen Augen die neue Schöpfung ausgepackt und sie ist komplett niegelnagelneu. An diesem Strand hat noch niemand einen Fußabdruck hinterlassen. Diese Luft hat noch niemand eingeatmet. Niemand ist durch diesen Wald gegangen. Ever. Es ist komplett, tutti completti, neu. Und Johannes nimmt uns mit hinein in diese Zukunft. Es ist die Zukunft der neuen Schöpfung im Reich Gottes. Und wir werden, das ist die wahnsinnig gute Botschaft daran, wir werden dort sein. Wir werden dort für immer, und jetzt kommt die Botschaft, die denen gefällt, die so gestrickt sind wie ich, wir werden dort für immer Urlaub machen. Ich liebe es, im Urlaub in ein Land zu reisen, wo ich noch nie war, und es neu zu entdecken. Und so wird es sein. Und da sagt er, reine Luft einer vorindustriellen Zeit, die Reinheit von im Wasser eines Baches, aus dem man trinken kann. Und es wird das Staunen der ersten Entdecker sein, das wir erleben. Und es werden Strände ohne Plastikmüll sein und Fische, die gesund sind. Und es wird reine, komplette Freude sein, wie sie übrigens die Menschheit so nie erlebt hat. Denn die Menschen haben immer gefühlt die Last des Lebens. Unsere Vorfahren, die hinten da hinter Strande eine Steinzeitsiedlung hatten, haben nicht gefühlt, wow, es ist alles super. Aber Johannes schaut hier in eine Zukunft, in der es so sein wird. Vollkommen unbeschränkt schön. Es ist die Erfüllung einer tiefen Sehnsucht in uns, glaube ich, nach so unbeschränkter Schönheit und etwas Neuem, was wir auspacken dürfen, wo wir dazugehören dürfen, das uns tatsächlich auf eine Weise gehört.
Das sind ja Bilder, die wir hier hören. Bilder, die haben ja die Stärke, das, was wir uns nicht vorstellen können oder was noch viel größer ist als das, was wir uns denken können, wird uns hier in Ansätzen gesagt. Also es ist quasi noch viel mehr als das, was hier gesehen wird. Bloß mehr könnten wir nicht verstehen. Wir haben ja nur unsere Dimensionen hier. Und wir machen das nicht dreckig. Wir werden das nicht zerstören, sondern es ist immer neu. Und es wird auch nach Ewigkeit immer noch neu und unzerstört sein. Dann geht es weiter, also nachdem die ganze Welt so in Betracht ist, kommt jetzt eine heilige Stadt aus dem Himmel, sieht dieser Seher Johannes, und man fragt sich so, wo ist da jetzt der Trost? Eine heilige Stadt, sie kommt herab und sie ist wie eine wunderschöne Braut.
Sie ist bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist übrigens ein Bild auch aus einer alten Zeit, also in der diese geschmückte Braut quasi ganz niegelnagelneu noch war. Also sie war quasi noch nie irgendwie, wie soll man es jetzt sagen, sie war also nagelneu und sie war jetzt also so verpackt bei der Hochzeit, dass sie irgendwie den Mann interessieren könnte. Und so, sagt er, so ist Jerusalem, diese heilige Stadt, die er sieht. Also was, Lutz, ist das Attraktive an dieser Stadt? Was reizt jetzt an dem Gedanken, dass man jetzt Jerusalem vor sich hat?
Was ist der Trost für Menschen, an die dieser Text damals ursprünglich geschrieben ist, die verfolgt wurden wegen ihres christlichen Glaubens, gelitten haben dafür? Was ist der Trost für dich und mich heute, der du mit der Vergänglichkeit dieses Lebens kämpfst? Ich glaube, die Stadt ist das Bild dafür, für Gemeinschaft, für gemeinsames Leben von Menschen, wo sich Menschen organisieren, wo Menschen zusammenleben.
Also wie Braut und Ehemann im Grunde aufeinander bezogen.
Ja, aber auch noch im viel größeren Sinne, also die ganze Welt und jetzt das, wo die Menschen das Leben sich organisieren. Und da gibt es positive Gedanken dafür in der Bibel, die wir finden. Und aus denen schöpft ja hier unser Text auch, dass die Mauern einer Stadt Schutz bieten vor Gefahr, dass das Kulturgut, das Wissen, die Erkenntnis, gute Ideen, Forschungsergebnisse in dieser Stadt zugänglich sind. Also durchaus sehr positiv, aber dann gibt es auch Negatives. Dass da, wo Menschen zusammenleben, leider gibt es da auch Korruption. Es gibt Hass, es gibt Gewalt, es gibt Unterdrückung, Rassismus, es gibt Anonymität, obwohl es doch so viele sind und doch sind sie einsam. Es gibt Verschmutzung, es gibt eine Menge Müll, RKI-Werte sind höher als auf dem Land, CO2-Ausstoß ist dort höher. Es ist auch der Ort, wo Menschen, die keine Lust auf Gott haben, ihre eigenen Wege ohne Gott gehen.
Aber es wird nicht im neuen Jerusalem sein.
Nein.
Es ist nicht in dieser heiligen Stadt.
Aber das ist das Gegenbild zu dem, wie es auch in der Bibel, wie die Realität auch gesehen wird. Und da wird uns jetzt hier gesagt, das kommt von oben herab, das wird eine neue Zukunft sein. Eine Gemeinschaft, die funktioniert, die geht, die sich nicht zerstört, die nicht unterdrückt, sondern wo Gleichwertigkeit ist. Das ist das Bild, was hier uns gegeben wird vom Reich Gottes, von dem neuen Jerusalem. Und gegen das Scheitern der menschlichen Gemeinschaft wird es hier gelingen. Die Gemeinde Gottes ist hier schon in dieser Welt, soll schon ein Abbild davon sein.
Und ich stelle mir es also so vor, wir werden dort sein, wir werden also in dieser neuen Schöpfung sein, reine Luft, klares Wasser, dann kommen wir zu dieser heiligen Stadt, die wie eine Braut geschmückt ist, wunderschön und leuchtend. Und dann gehen wir durch dieses Tor hinein und dann entdecken wir die Gassen und die schönen Orte dieser Stadt. Und dann sagt unser Text, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her. Der Thron wird nicht beschrieben, also Johannes darf nicht Gott sehen in dieser Vision. Und die Stimme sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und da dachte ich an Weihnachten, als Jesus in einer Hütte zur Welt kommt, in einem Stall. Und da habe ich gedacht, das ist wirklich toll. Also Imke und ich gehen manchmal spazieren hinten beim Botanischen Garten, da sind so Kleingärten. Und da gehen wir manchmal so spazieren und da sind so kleine so Holzhütten, zum Teil auch mit Steinen gebaut, weiß nicht, in den 50er Jahren oder so, in den Kleingärten. Und an die musste ich denken, da dachte ich, da wird Gott wohnen, in so einem kleinen Bretterverschlag, also nicht in einem Haus, er wohnt in einer Hütte. Das ist wirklich nebenan. Da geht man durchs Gartentor, ich denke auch ein bisschen an Astrid Lindgren dabei, und dann klopft man da an und Gott ist zu Hause. Er ist da, er hat ja nichts weiter vor, er hat gerade die Hühner gefüttert und er wohnt da bei seinen Menschen, steht hier. Es ist die Hütte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und wenn was ist, also ich denke mir jetzt irgendwie, in dem neuen Jerusalem habe ich eine Frage nach einer Verzierung oder so, irgendwas, was den kunsthistorisch interessierten Menschen halt anspricht, dann werde ich rausgehen, gehe da durch die Kleingartensiedlung, klopfe bei Gott mal an und dann wird er sagen, hey, es ist echt schön, dass du da bist. Mensch Lars, auf dich habe ich echt gewartet. Der Kaffee ist fertig, komm mal rein. Es wird ein schöner Kaffee sein und er hat Zeit, denn er wohnt bei uns und wir werden bei ihm sein und er bei uns. Und in meiner Welt ist die Vorstellung, dass wenn ich sterbe, dass ich dahin komme, das Beste, was ich mir vorstellen kann. Gott wohnt in einer Hütte.
Was ich so richtig trostvoll daran finde, die Stadt, aber auch Gott, und das überliest man da gerne, kommt von oben zu uns runter. Nicht wir gehen in den Himmel als Verstorbene, sondern der Himmel kommt zu uns. Könnte man sagen, ist ja nur ein kleines, unwichtiges Detail. Ich glaube, das ist fundamental wichtig. Nicht einige, die es schaffen, sich so zu verklären, dass sie in den Himmel kommen, das Paradies vielleicht irgendwie sehen oder durch irgendeinen besonderen Tod oder eine besondere Leistung im Leben, werden aufsteigen und dort einen Platz haben. Nein, nein. Gott lässt die Welt da unten nicht alleine und zieht dann einige zu sich hoch, die es irgendwie verdient haben. Das wäre so menschliche Vorstellung. Aber die gute Botschaft hier dran ist, dass Gott herabkommt. Er liebt diese Welt und darum breitet er den Himmel auf dieser Welt aus. Er wohnt da sogar. Er hat sogar sein Haus da aufgebaut und eigentlich braucht er kein Haus mehr, sondern die ganze Stadt. So früher war das noch der Tempel oder Jesus. Jetzt ist die gesamte Stadt, also das Ganze, wo Menschen sind, von ihm erfüllt. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil er sich entschieden hat, von oben sich klein zu machen, auf diese Welt zu kommen. Und ich finde das super, weil ich finde das auch entlastend. Denn wenn wir als Gemeinde schon ein Stück so ein Abbild sind von dem, was dort sein kann, dann komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich denke so, naja, klar, wir versuchen als Gemeinde, was weiß ich, nachhaltig zu sein, liebevoll zu sein, den Einzelnen zu sehen, trostvoll. Und klappt das immer? Ich würde sagen, nicht unbedingt, oft nicht. An wem liegt das? Ich würde sagen, an jedem von uns und jeder von uns. Keiner wird es schaffen, nach oben ins Paradies zu kommen. Aber alle schaffen es, dass der Himmel zu ihnen kommt, weil das Gottes Ding ist. Und das finde ich großartig. Heißt aber nicht, dass wir jetzt sagen so, okay, gut, also er kommt ja und dann ist eigentlich alles egal, wie wir hier leben. Nein, nein. Auch hier finde ich, gehört wieder beides zusammen. Zu wissen, Gott kommt in unser Unperfektes hinein, aber das gibt uns Mut, auch mit dem Unperfekten zu leben.
Und dann wird in einem letzten großen Entwurf, also wir haben es ja so vom ganz Großen, von der Schöpfung, der ganzen neuen Schöpfung, über Jerusalem, die Stadt, über die Hütte, wo Gott wohnt, haben wir uns jetzt so immer weiter ins Kleinere bewegt und die letzte Frage, mit der Johannes sich beschäftigt und die Gott ihm zeigt, ist der Umgang mit uns, wie es uns dort gehen wird. Manchmal, wenn ich jetzt so auf das Heute schaue, merke ich, es geht vielen Menschen nicht gut. Viele Menschen haben jetzt, aber auch schon vor der Pandemie, gezeigt und gesagt, es geht mir nicht gut. Mir geht es oft gut, auch nicht immer, aber oft. Aber ich erlebe oft Menschen, die selten sagen, mir geht es gut. Und diese Zukunft, von der Gott hier spricht in diesem Text, die er dem Johannes zeigt, ist eine, die ganz, ganz anders ist. Da heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann sagt er, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Lutz, kannst du uns dazu was sagen?
Ja, ich finde das bombastisch, dass hier ist jetzt Platz für alle die, die an dieser Welt irgendwo Schmerz und Leid, die sich gestoßen haben, die dort Verletzungen haben, die so vieles davon tragen. Und die haben jetzt Zeit bei Gott. Gott hat für sie Zeit. Ich finde, das ist so das Bild, er sitzt da und er hat Zeit. Es gibt Tausende, es gibt Millionen, aber jetzt ist Zeit für dich. Und das wird nicht abgefertigt durch Engel, sondern es ist Chefsache. Und sie kommen noch mit ihren Tränen. Und dann nimmt Gott sich Zeit und spricht und es gibt wieder Heil und Tränen werden abgewischt. Zum Beispiel nimmt Gott sich Zeit für den, der Kummer hat. Der Mann, der vielleicht gar nicht versteht, warum die Beziehungen um ihn herum nicht so richtig gelingen, wie er sich das wünscht. Oder ganz spezielle Zeit für die Frau, die bitter ist, weil sie irgendwie in ihrem Leben so selten gleichwertig behandelt worden ist. Zeit für das Kind, was da ist, was resigniert hat, weil es irgendwie so wenig gelernt hat, dass es an sich glauben kann. Zeit für die, die sich total zurückgezogen haben, weil sie verletzt worden sind oder beschämt worden sind und das absolut vermeiden wollen. Es ist Zeit für die, die nach außen hin aggressiv sind, damit sie schneller sind als letztes Mal, wo sie verletzt worden sind. Da ist Heilung für die, die gefoltert wurden, die missbraucht wurden, verspottet wurden, für die, die trauern, weil Menschen viel zu früh verstorben sind, die durch Krankheiten eingeschränkt sind in dem, was sie eigentlich noch machen möchten im Leben. Für die, die mit ihrer eigenen Identität irgendwie so ihre Schwierigkeiten haben. Gott hat Zeit für alle die und er wird sie trösten. Er wird ihre Tränen, ihren Schmerz trocknen. Vertrösten wir hier auf die neue Welt? Ich glaube, nein. Das macht mir Mut, im Teil oder in Ansätzen Heilung auch hier in dieser Welt schon zu erleben oder danach zu suchen und mich danach auszustrecken. Es gibt Trost für den angefangenen Weg hier in dieser Welt, in puncto Heilung oder in puncto Trost, dass der noch von Gott eines Tages ganz und gar vollendet wird.
Ich finde da einen Unterschied zwischen vertrösten und trösten. Also ich vertröste nicht auf die künftige Welt, weil ich hier schon gern lebe. Und ich finde das Leben hier lebenswert. Und ich finde, es ist es wert, dieses geschenkte Leben auszukosten und es zu genießen, und jeden Tag eine Schönheit abzuringen. Manchmal muss man sie abringen. Gestern so ein Novembertag mit Nieselregen fand ich jetzt nicht so spitze, aber ich bin abends mit meinem Hund spazieren gegangen und bin kalt geworden und nass geworden. Und dann trat ich durch unsere Haustür und das Haus war warm. Und ich bin unter meine Wolldecke gegangen, aufs Sofa und habe Tee getrunken. Schönheit war das. Also dieses Leben zu genießen, finde ich, ist gut. Aber Trost darin zu fühlen, dass nach diesem Leben, wenn mein Körper gänzlich verfallen ist, und er ist ja schon im Zustand des Verfalls, das merke ich, er entwickelt sich nicht mehr zum Besseren. Er fühlt sich nicht mehr an wie mit 30 und er wird auch nie wieder so sein wie mit 30. Und wenn du jetzt 25 bist, denkst du, genau. Also die Frage, ob danach noch etwas Schöneres kommt, finde ich wirklich tröstlich. Denn für mich wird der Trichter enger, in dem ich noch lebe, und dass danach etwas kommt, was besser ist als dieses Leben, obwohl dieses Leben schon toll ist hier in Nordeuropa, finde ich sehr tröstlich. Mich tröstet es wirklich. Ich denke, wenn ich an das Sterben denke, auch daran. Ich denke auch daran, das sage ich auch unverschämt, dass ich den Tod nicht liebe. Ich freue mich nicht nur darauf, dass ich diese Erde verlasse, denn ich mag diese Erde, ich mag dieses Leben, ich kenne es ja. Aber das hier, das ist meine Perspektive. Das ist das, was mich erfreut und was mir Trost gibt für eine ewige Zukunft. Und ich ende mit dem, was ich für das Motto dieses Textes halte. Und ich versuche in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, versuche ich in meinen Predigten immer, es auf einen Gedanken runterzudampfen, den ihr euch hoffentlich merken könnt. Und wenn ihr die ganze Predigt jetzt über was anderes nachgedacht habt, jetzt aufmerksam sein. Denn jetzt kommt der eine Gedanke zum Merken. Und ich hörte die Stimme von dem Thron und sie sprach, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und da dachte ich an dein Knie, Lutz. Ich dachte an meinen Finger, der nie wieder heil wird. Ich dachte an jedes Lebewesen, jeden Gegenstand der Schöpfung, der kaputt gegangen ist. Und da ist der Roboter, den ich in der 5. Klasse hatte, dabei. Ich dachte aber auch an jede Beziehung, jede Seele, an die heiligen Städte, die umkämpft sind und zu Schutt und Asche wurden. Ich dachte an jeden Ort auf der Erde, an jedes Lebewesen, das jemals gelebt hat und gestorben ist, an alles, was verdorben, korrumpiert, kaputt, missbraucht, beschädigt und für immer zu einer Grütze geworden ist, die wir nie wieder heilen werden. Ich dachte an den ganzen Atommüll und alles, was widerlich und schrecklich und grausam und angstmachend und panikerzeugend ist. Und dann dachte ich, und Gott sagt, ich mache alles neu. Es tröstet mich unsäglich, dass der Ort, an dem noch nie ein Mensch gewesen ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.